HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.
Viele Religionen kennen die tröstliche Vorstellung eines Ortes, an dem die Verstorbenen gemeinsam mit den Göttern ewig weiterleben. Auch Christus hat versprochen, wer gottgefällig lebt, darf das ewige Leben erwarten. Wie der Himmel aussieht, weiß aber niemand verlässlich zu sagen. In der Bibel sind die Angaben nicht sehr genau. In allen Religionen bleiben die Bilder der jenseitigen Welt geheimnisvoll und zeigen uns vor allem eines: Der Himmel ist ein Ort der Sehnsucht und des Trostes. Für immer und ewig. Detlef Kühn hat sich für Camino in HR2 Kultur mit dem Leben nach dem Tod in den Weltreligionen beschäftigt.
Heaven's the only place to hold your hand, to kiss your face.
Dolores Revels besingt den Himmel als einen Ort, an dem wir uns einst nach unserem Tod wieder treffen, wo wir uns in die Arme schließen und gemeinsam feiern. Von einem Wiedersehen im Himmel sind viele Menschen überzeugt und viele hoffen zumindest darauf. Die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Und seit Urzeiten gibt es auch Religionen, die das ewige Leben versprechen. Das wissen wir von den Grabbeigaben, die Archäologen gefunden haben. Schmuck, Waffen und nützliche Dinge für ein Leben im Jenseits. Wie man sich das aber genau vorgestellt hat, lässt sich oft nur erahnen. Das meiste ist lange Zeit nur mündlich überliefert worden und für immer verloren gegangen. Einiges ist erst sehr viel später von nachfolgenden Generationen aufgeschrieben worden. Vieles in Sprachen, die seit langem nicht mehr gesprochen werden, die nur schwer zu übersetzen sind und oft rätselhaft bleiben. Zu den sehr alten, oft rätselhaften Texten gehören ägyptische und persische Schriften, aber auch jene beiden in altisländischer Sprache, die vom Glauben unserer germanischen Vorfahren berichten. Sie entstanden im 13. Jahrhundert im schon christianisierten Island. In der sogenannten Lieder-Edda, die vor allem Verse enthält, erfahren wir von einer Apokalypse. Weil die Menschheit so schlecht war, wird die Erde in einem großen Weltenbrand vernichtet. Aber, so prophezeit eine Seherin, das wird nicht das Ende sein. Es wird eine neue Zeit anbrechen. Die Erde wird neu geschaffen, schöner als je zuvor.
Die Seherin sieht ein zweites Mal aus dem Meer aufsteigen die Erde, die neu ergrünte. Wasserfälle stürzen. Darüber fliegt der Adler, der Fische jagt. Die Äcker werden wachsen ohne Saat. Aller Schaden wird sich bessern. Einen Saal sieht die Seherin, schöner als die Sonne, mit Gold gedeckt. Dort werden treue Gefolgschaften wohnen und für immer die Freude genießen. Dann kommt der Mächtige zum erhabenen Gericht, der Starke von oben, der alles lenkt.
Wir erfahren in der Edda von vielen Göttern, guten, schlechten, rivalisierenden, und von Wesen halb Gott, halb Mensch oder von solchen, die erst Menschen waren und dann zu Göttern wurden. Oberster Gott ist Odin, der, wie uns Sprachforscher und Historiker sagen, einst auch nur ein Mensch war, der es aber durch seine Erfolge als Kriegsherr und durch die danach beginnende Legendenbildung bis an die Spitze der Götterwelt schaffte. Odin residiert in Asgard im Land der Götter, in einem prächtigen Bau, Valhalla. In der sogenannten Prosa-Edda berichtet der isländische Gelehrte Snorri Sturluson von König Gylfi. Der reist aus dem heutigen Schweden in den im asiatischen Teil Russlands gelegenen Götterort. Dort wird er Zeuge, wie Gangleri, ein Mann, der mit 7 Schwertern jonglieren kann, von den Göttern Auskunft erhält über Odin, der auch Allvater genannt wird.
Gangleri begann so mit seinen Fragen: Wer ist der vornehmste und älteste aller Götter. Er heißt Allvater. Darauf fragte Ganglery: Wo ist dieser Gott? Und was vermag er? Was für ruhmreiche Taten hat er vollbracht? Er lebt für alle Zeiten, waltet über sein Reich und bewirkt alle Dinge, die großen wie die kleinen. Er schuf Himmel, Erde und Luft, sowie alles, was dazugehört. Das Wichtigste ist aber, dass er den Menschen erschuf und ihm eine Seele gab, die leben wird und niemals stirbt. Alle Menschen, die rechten Glaubens sind, werden leben und mit ihm selbst an dem Ort sein, der Gimle heißt. Aber die Bösen fahren zu Hel und dann nach Niflhel. Das ist unten in der 9. Welt.
Alle guten und rechtschaffenen Menschen, so erfahren Ganglery und König Gylfi, werden auch dann noch bei Odin, dem Allvater, sein, wenn Himmel und Erde längst untergegangen sind. Das erinnert an christliche Vorstellungen, und vermutlich hatten die auch tatsächlich schon in die nordische Mythenwelt Eingang gefunden, als der isländische Gelehrte Sturluson die ihm bekannten Überlieferungen zusammentrug. Ursprünglich wurde nur den ehrenhaft gefallenen Kriegern ein Leben bei Odin versprochen, nur sie kamen in die Valhalla, wo es ihnen an nichts fehlte. Ausgewählt wurden sie auf den Schlachtfeldern von weiblichen Geistwesen, den Walküren. Valhalla ist prunkvoll, das Dach von Gold, es gibt reichlich Met zu trinken und Eberfleisch im Überfluss. Die Krieger vertreiben sich die Zeit mit Wettkämpfen. Ansonsten wissen wir nicht viel über das germanische Jenseits. Es bleibt so schemenhaft wie das der meisten Religionen. In Persien war es der Prophet Zarathustra, der ein Leben nach dem Tode versprach. Er lebte vermutlich um 1000 vor Christus und wollte aus Nomaden, die auch raubend umherzogen, sesshafte Weidebauern machen. Denen, die seinen Lehren folgten, bescheinigte er einen guten Sinn. Bei Zarathustra gibt es nur noch einen Gott, Ahura Mazda, den weisen Herrn. Seinen Anhängern versprach Zarathustra, sie nach dem Tode sicher über die Richterbrücke zu geleiten, die ins Jenseits führt, und sie vor dem Absturz ins Reich der Verdammten zu bewahren. Von Anfang an scheinen die Menschen das Leben im Jenseits als Belohnung verstanden zu haben. Man muss es sich verdienen. Und wer nicht so lebt, wie es richtig erscheint, der wird nach dem Tode bestraft. Zarathustra selbst bat den weisen Herrn noch vergeblich, ihm Genaueres über das Leben im Jenseits mitzuteilen. Spätere Schüler Zarathustras schilderten ganz genau, was mit der Seele der Verstorbenen nach dem Tod passiert.
Am Ende der dritten Nacht, wenn es zu Tagen beginnt, scheint die Seele des gerechten Mannes inmitten von Blumen zu sein und herrliche Düfte einzuatmen. Und die Seele des gerechten Mannes fragt: Woher weht dieser Wind, der wohlriechendste Wind, den ich je eingeatmet habe? Im Nahen des Windes erscheint ihm sein eigenes Gewissen in der Gestalt eines Mädchens, der äußeren Erscheinung nach 15 Jahre alt, so schön an Gestalt wie die schönsten Geschöpfe. Und die Seele des gerechten Mannes redet sie an und fragt: Was für ein junges Mädchen bist du? Das schönste junge Mädchen, das ich je gesehen habe. Dann antwortet ihm sein eigenes Gewissen: O du junger Mann mit guten Gedanken, guten Worten, guten Werken und gutem Gewissen. Ich bin das Gewissen deiner eigenen Person. Und die Seele fragt: Und wer ist derjenige, der dich begehrte, wegen deiner Erhabenheit, Güte, Schönheit, deines Duftes, sieghaften Macht und Gewalt, um den Feind zu überwinden, wie du mir erscheinst? O du junger Mann mit guten Gedanken, guten Worten, guten Werken und gutem Gewissen, du warst es, der mich geliebt hat. Du hast die Gathas, die heiligen Verse gesungen, den guten Wassern geopfert und dem Feuer des Ahura Mazda, des weisen Herrn. Du hast den frommen Mann gastlich aufgenommen, der aus der Nähe und aus der Ferne kommt. So machtest du mich, obwohl ich liebenswürdig war, noch liebenswürdiger, obwohl ich schön war, noch schöner, obwohl ich begehrenswert war, noch begehrenswerter.
Die Tugend und das reine Gewissen, sie sind schön, himmlisch schön. Über das Leben im Himmel bei Gott erfährt man am meisten im Koran. In vielen seiner heiligen Verse, den Suren, werden dort zunächst denen, die Allah und seinem Propheten Mohammed nicht gehorsam folgen, die Qualen der Hölle vor Augen gehalten. Dann folgt sogleich die Verheißung der Belohnung für die Rechtgläubigen.
Verheißen hat Allah den Gläubigen, Männern und Frauen, Gärten durcheilt von Bächen, ewig darinnen zu verweilen und gute Wohnungen in Edens Gärten. Im Paradies sind Bäche von Wasser, das nicht verdirbt, und Bäche von Milch, deren Geschmack sich nicht ändert, und Bäche von Wein, köstlich den Trinkenden, und Bäche von geklärtem Honig.
Nach dem Tode bei Gott zu sein, bedeutet im Koran die Rückkehr ins Paradies, in den Garten Eden, aus dem Adam und Eva nach ihrem Sündenfall vertrieben wurden. Im Paradies treffen die Rechtgläubigen, Männer wie Frauen, ihre rechtgläubigen Vorfahren und Nachkommen. Alle tragen Kleider aus Seide und Brokat, Armspangen aus Gold und Perlen. Sie ruhen auf Divanen, essen und trinken aus goldenen Schüsseln und Bechern. Rechtgläubige Männer werden mit Huris vermählt, schönen, keusch blickenden Jungfrauen. In Gärten der Wonne, unter Palmen und an sprudelnden Quellen verbringen die Rechtgläubigen bis in alle Ewigkeit paradiesische Tage.
Unsterbliche Knaben machen bei ihnen die Runde, mit Humpen und Eimern und einem Becher von einem Born. Nicht sollen sie Kopfweh von ihm haben und Früchte, wie sie es wünschen, und Fleisch von Geflügel, wie sie es begehren. Und großäugige Huris gleich verborgenen Perlen als Lohn für ihr Tun. Sie hören kein Geschwätz darinnen und keine Anklage der Sünde. Nur das Wort Frieden, Frieden.
Die Verheißung des ewigen Lebens ist die zentrale Botschaft des Christentums. In ihrem Glaubensbekenntnis bezeugen die Christen in aller Welt ihren Glauben daran, dass Christus von den Toten auferstanden ist, und den Glauben an die Auferstehung aller Toten und das ewige Leben. Jesus selbst hat uns das Paradies versprochen. Im Lukas-Evangelium heißt es:
Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen zur Schädelhöhe. Dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher. Den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott? Uns geschieht Recht. Wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Erstaunlicherweise finden sich im Alten Testament nur wenige Hinweise auf ein späteres Leben bei Gott. Dem Volk Israel war lange Zeit wenig Hoffnung auf eine Auferstehung gemacht worden. Meist hieß es im Alten Testament nur, die Toten kämen in die Scheol, ein trostloses Schattenreich. Erst im Buch des Propheten Daniel, geschrieben um 160 vor Christus, wird dem Volk Israel ein Tag der Auferstehung verheißen. Zur Zeit Jesu allerdings hatte sich auch unter den Juden der Glaube an ein Jenseits durchgesetzt, beeinflusst wohl durch das griechische Denken und orientalische Erlösungsreligionen. Der Apostel Paulus jedenfalls beteuerte vor den römischen Behörden, er sei kein religiöser Aufwiegler, sondern glaube wie die Juden an die Auferstehung. Paulus, der Begründer der christlichen Kirche, schrieb an die Gemeinde in Korinth, auch ihm sei der auferstandene Christus erschienen. Und er machte mit Nachdruck klar, dass Christen an die Auferstehung glauben müssen.
Wie können einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes dastehen. Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Wenn Tote nicht auferweckt werden, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten.
Als die frühen Christen überlegten, ob sie im Himmel dieselbe Gestalt hätten, da konnte Paulus nur Mutmaßungen anstellen.
Nun könnte einer fragen, wie werden die Toten auferweckt? Was für einen Leib werden sie haben? Was für eine törichte Frage. Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorgesehen hat. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer. Der erste Mensch stammt von der Erde und ist Erde. Der zweite Mensch stammt vom Himmel. Wie wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden. Damit will ich sagen, Brüder, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Das Vergängliche erbt nicht das Unvergängliche. Wir werden alle verwandelt werden. Plötzlich. In einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall.
Von einer Verwandlung des Menschen nach dem Tode sprechen auch die indischen Religionen. Im Hinduismus glaubt man an die Wiedergeburt, wobei der Mensch auch als Elefant, Löwe oder Regenwurm wieder auf die Erde kommen kann. Bis er eines Tages eine Vollkommenheit erreicht hat, die es ihm erlaubt, eins zu werden mit dem großen göttlichen Ganzen, dem Brahman. Im altindischen Epos Mahabharata, entstanden irgendwann zwischen dem 4. Jahrhundert vor und 4. Jahrhundert nach Christus, findet sich das Gedicht vom Gesang des Erhabenen. Darin verrät der Erhabene, also Brahman selbst, den Weg zur Vollendung.
Brahman ist ewiges, höchstes Sein. Sein Wesen ist das höchste Selbst. Wer in der Todesstunde mein gedenkend scheidet aus dem Leib, der gehet in mein Wesen ein. Darüber kann kein Zweifel sein. An wessen Wesen immer er gedenkt, wenn er den Leib verlässt, in dessen Wesen geht er ein und passt sich dessen Wesen an. Wer an den alten Weisen, den Regierer, sich stets erinnert, den Schöpfer dieses Alls, der geht zum höchsten Urgeist ein im Himmel. Brahmans einzelgen Namen Om aussprechend und gedenkend mein, wer so den Leib verlassen stirbt, der wandelt auf der höchsten Bahn. Jenseits dieses Lebens gibt's ein anderes. Ewig, unsichtbar. Das, ob auch alle Wesen hier vergehen, selber nicht vergeht. Unsichtbar, unvergänglich heißt es. Man nennt es auch die höchste Bahn. Erreicht man's, kehrt man nicht zurück. sie. Das ist meine höchste Stadt. Der Urgeist wird erlangt durch Liebe, die nichts anderes sucht als ihn, in dem alle Wesen sind, durch den die ganze Welt gemacht.
Wenn Menschen im Jenseits ewig weiterleben wollen, müssen sie ein gutes Leben führen. Da sind sich die großen Religionen einig. Deswegen kommt es meist auch zu einer göttlichen Gerichtsverhandlung, zum jüngsten Gericht. Schon um 2000 vor Christus wurden in Ägypten den Toten Listen mitgegeben, in denen ihr guter Lebenswandel bescheinigt wurde. Als Hilfe für den jenseitigen Richter Osiris. Der legte das Herz des Verstorbenen in eine Waagschale, in die andere das Prinzip von Gerechtigkeit und Ordnung. Beim jüngsten Gericht geht es gerecht zu, das wird auch im Koran betont. Und zugleich, dass Allah barmherzig ist, so wie ja auch die Christen und vor allem die Lutherischen darauf hoffen, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt. Der griechische Philosoph Platon schildert in seiner Schrift Phaidon, wie Sokrates den Nachweis erbringt, dass unsere Seele unsterblich ist. Der zum Tode verurteilte Sokrates geht sogar so weit, seinen Freunden anschaulich zu schildern, wie die Tugendhaften im Jenseits auserwählt und die moralischen Versager in der Unterwelt bestraft werden. Für Sokrates ist klar, dass er eher eine Möglichkeit beschreibt, denn eine Gewissheit. Er sagt seinen Freunden,
dass sich nun dies alles genau so verhält, wie ich es dargelegt habe. Das sollte ein vernünftiger Mensch wohl nicht behaupten, dass es jedoch entweder diese oder eine ähnliche Bewandtnis haben muss mit unseren Seelen und ihren Wohnungen, wenn doch die Seele offenbar etwas Unsterbliches ist. Dies, so meine ich, steht uns wohl an und lohnt auch, den Glauben zu wagen. Es verhalte sich so.
Das uns versprochene Paradies mag ein wichtiger Anreiz sein, uns hier auf Erden gesittet zu benehmen. Aber der Himmel ist vor allem wohl ein ganz persönlicher Sehnsuchtsort. Das zeigt auch ein Gebet der vedischen Religion. Mit iranischen Einwanderern kam sie um 1500 vor Christus in den Norden Indiens und ist eine Wurzel des Hinduismus. In der Sammlung heiliger Hymnen an die Götter in der Rig Veda lesen wir die Bitte an den Gott Soma um seliges Leben.
Wo unauslöschlich Licht erglänzt, wo Himmelsglanz entzündet ist, an den Ort bring mich, der ewig, unvergänglich ist. Wo ewig strömt des Wassers Born, da mache du unsterblich mich. Wo man durch Wunscheskraft sich regt, wo Wunsch zugleich Erfüllung ist, wo Sehnsucht und Befriedigung, da mache du unsterblich mich. Wo Freude, Lust und Wonne thront, wo Fröhlichkeit und Seligkeit, wo sich der Lust Verlangen stillt, da mache du unsterblich mich.
Im Jenseits sollen unsere Wünsche selige Erfüllung finden. Und wenn wir dem Koran Glauben schenken, wird es auch so sein. In Sure 41 versprechen die Engel Gottes:
Fürchtet euch nicht und seid nicht traurig, sondern vernehmt die Freudenbotschaft vom Paradies, das euch verheißen ward. Wir sind eure Schützer im irdischen Leben und im Jenseits. Und euch wird sein in ihm, was eure Seelen begehren. Und ihr sollt haben in ihm, wonach ihr rufet.
Ein Wunsch, den wir ganz sicher haben, ist der, im Jenseits die wiederzusehen, die wir hier auf Erden geliebt haben. Im Himmel, das ist unsere Sehnsucht und unser Trost, werden wir nicht nur bei Gott sein, sondern auch das Wiedersehen mit unseren Liebsten feiern.
Heaven's the place to say.
Für immer und ewig. Das Leben nach dem Tod in den Weltreligionen. Sie hörten eine Sendung von Detlef Kühn.